Guten Morgen miteinander. Es war echt eine tolle Zeit am Freitag. Es war richtig berührend, dass so viele Leute dabei waren. Und es war auch so schön, einfach die Einheit zu spüren und aus verschiedenen Gemeinden. Und ich glaube, dass Gott am Wirken ist. Und sein Licht möchte in die Dunkelheit reinwirken. Und ich freue mich, dass wir heute in der zweiten Predigt sind von meiner Predigtreihe. Anmachen. Gott begegnen. Gott begegnen, wie er ist, und Gott begegnen, wie wir sind. Heute geht es darum, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Und ja, ich habe hier eine Bibel. Das ist eine meiner Lieblingsbibeln, die ich so habe. Ich habe mehrere Lieblingsbibeln, aber es ist eine davon. Und die habe ich letzten Dezember irgendwann mal verloren. Und ich habe die ganze Zeit... Ich habe zu Gott gesagt, hey, diese Bibel, die war erstens teuer, ich habe sie aus Israel, sie ist hebräisch-englisch und ich habe schon eine Geschichte mit der Bibel, weil die ist unter anderem damit verantwortlich, dass ich jetzt hier bin als Pastor. Also die Geschichte wäre es zu lange, ist eine lange Geschichte mit der Bibel, aber sie ist mir schon wichtig geworden und ich habe sie gesucht und nicht gefunden. Und ich habe auch einen aus der Gemeinde davon erzählt, ne? Und habe gedacht, ja... Muss ich jetzt in jeder Gemeinde nach Hannover gehen und fragen, ob ich die Bibel da liegen lassen habe oder so? Was soll ich machen? Und letzte Woche habe ich dann so ein bisschen in meinem Zimmer aufgeräumt und plötzlich habe ich so in einem Karton, ich habe noch so Umzugskartons bei mir rumstehen, ne? Ich bin noch nicht ganz so weit. Und dann war die Bibel da drin und dann habe ich so gesagt, wow, also wow. Ich war so dankbar und habe zu Gott gesagt, hey, vielen Dank, dass ich diese Bibel wieder finden durfte. Ist so schön, also... Ein Riesengeschenk. In meinem Leben gibt es tatsächlich auch ab und zu Chaos. Und Gott möchte unser Chaos in Ordnung bringen. Und Gott hat eine Welt geschaffen, davon hatten wir es letzte Woche, Gott hat eine Welt geschaffen voller Ordnung und Schönheit. Und hat die Welt geschaffen als Geschenk für dich, weil er sich selber dir verschenken möchte, weil er dir eine Freude machen möchte. Und in diese Welt ist Dunkelheit und Chaos reingekommen. Und ich habe so gedacht, hey, wenn ich diese Bibel finde und es ist so schön, wenn Ordnung in mein Leben reinkommt, wie viel schöner ist es, wenn Gott in mein Leben reinkommt und noch die Dinge in meinem Herzen, die noch immer chaotisch sind, wenn er Dinge in Ordnung bringt und Dinge wieder schön macht. Und es war ein Riesengeschenk und irgendwie passt es auch zum heutigen Thema. Mensch, wo bist du? Gott sucht dich. Gott ist auf der Suche nach dir. Er fragt, Mensch, wo bist du? Er möchte heute Morgen dir begegnen. In deinem Chaos, dort wo du bist. Er sucht dich. Lass dich von ihm finden. Manchmal sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und so ging es mir auch gestern, als ich die Predigt vorbereitet habe. Es ist ein extrem spannender Text. Es geht heute um 1. Mose Kapitel 3. Um den sogenannten Sündenfall. Und es gibt so viel aus dem Text, dass man raussuchen kann. Und dann habe ich gestern die Predigt nochmal vorbereitet und zu Ende geschrieben. Und dann war es schon spät Abend und dann habe ich so gedacht, das wird eine richtig lange Predigt. Das kann ich nicht machen. Und es war einfach viel zu viel Informationen, die ich reinpacken wollte. Vor lauter Bäumen habe ich den Wald nicht mehr gesehen. Und da habe ich gedacht, hey, ich muss diese Predigt hier nochmal auf eine Seite kürzen und einfach das Zentrum nochmal fokussieren. Es geht eigentlich nur um eine Sache. Gott ist auf der Suche nach dir. Mensch, wo bist du? Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Wissen reinpacke, sondern es soll heute darum gehen, Gott zu erkennen, ihn kennenzulernen. Ihm zu begegnen. Ja. Und ich möchte den heutigen Predigtext vorlesen. Er steht, wie gesagt, im 1. Mose Kapitel 3. Und ich lese noch zwei, drei Verse aus Kapitel 2 vor. 1. Mose Kapitel 2, 15 bis 17 und dann den ganzen Predigtext. Einfach mal zum Zuhören, damit ihr mal das Ganze hört. 1. Mose Kapitel 3, 1 bis 15. Gott hat die Welt geschaffen, er hat ein Paradies geschaffen, er hat dich reingesetzt. Und dann lesen wir Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Springen wir ins Kapitel 3, ab Vers 1. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischt die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch und lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief Adam, wo bist du? Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragt Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau! Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du getan? Die Schlange! Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, weil du dich selber uns verschenken möchtest, weil du uns begegnen möchtest. Wir danken dir, dass du auch heute Morgen mitten unter uns bist und uns, jedem Einzelnen, begegnen möchtest. Du rufst uns, Mensch, wo bist du? Herr, lass uns deine Stimme hören. Lass uns dir begegnen. Lass uns dich sehen und zurückkommen zu dir. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, im heutigen Bibeltext geht es unter anderem um den Sündenfall und um den Teufel. Der Teufel ist so ein Thema, das sehr unbeliebt ist. Die Menschen sagen, den Teufel, den gibt es doch nicht. Seit der Aufklärung wissen wir, den Teufel, der existiert nicht. Wir haben ihn naturwissenschaftlich gesucht und nicht gefunden. Ich war kürzlich in einer Kirche, da war eine Führung von Christen geführt, für Christen. Und dann war da so ein Gemälde und da war der Himmel dargestellt und die Hölle war dargestellt. Und dann sagte die Frau, ja, ihr seht hier den Himmel, die Engel, was Wunderbares. Und es gibt Engel und es ist voll schön und ihr kennt vielleicht auch so Engelgeschichten und habt auch einen Engel in eurem Leben. Ja, hier haben wir auch ein Bild vom Teufel, aber wir glauben doch alle nicht mehr an den Teufel, nicht wahr? Und ich habe so gedacht, okay, ich bin jetzt nicht zum Predigen hier, ich sag mal nichts. Aber es hat mich irgendwie erschüttert, weil selbst in der Kirche die Leute gesagt haben, nein, an den Teufel, den glauben wir nicht. Und ich habe auch oft Gespräche mit Atheisten und die sagen, ja, wie kann Gott bei all dem Leid, wie kann es da einen Gott geben? Und ich denke, ja, ich kann die Frage irgendwie nachvollziehen. Und es gibt eine Antwort darauf, es gibt Antworten darauf. Aber ja, ich verstehe das. Und dann sagen die aber auch, wie kannst du nur an den Teufel glauben? Und dann denke ich mir, du hast doch gerade gesagt, so viel Leid in der Welt. Wenn ich das ganze Leid in der Welt anschaue, die ganze Not, wenn ich die Nachrichten gucke, Krieg, Mord und Totschlag, Vergewaltigung, Prostitution, Menschenhandel, Familien, die zerstört werden. Wenn ich mein Leben angucke, wie so viel durcheinander gebracht wird, wie so viel zerstört ist, wie ich selber, ich meine es doch eigentlich gut und mache doch die Dinge so oft falsch und verdrehe die Dinge und folge der falschen Stimme. Wie kann ich da nicht an den Teufel glauben? Ja, vielleicht gibt es keinen Gott, ich kann das nicht beweisen. Aber wenn ich in die Welt gucke und dann gucke ich in Gottes Wort und dann gucke ich wieder in die Welt und dann gucke ich wieder in Gottes Wort und sage, es steht doch so alles geschrieben. Es gibt einen Teufel und der will uns zerstören. Und ich glaube manchmal, die ganze Not und das ganze Leid in der Welt ist eigentlich der beste Beweis, dass das die Wahrheit ist und dass Gott existent ist. Die Bibel ist die Wahrheit, weil sie sich bewahrheitet. Wenn man die Bibel liest, wird man sehen, sie wird sich bewahrheiten in deinem Leben. Und die Bibel ist ganz realistisch. Sie zeigt in den ersten zwei Kapiteln auf, wieso Gott die Welt geschaffen hat. Weil er es wunderbar mit dir meint. Weil er dich beschenken möchte. Und gleich im dritten Kapitel zeigt sie auch auf, dass es hier eine Widersacher gibt, der dich von der Wahrheit wegbringen möchte. Der dich mit Lügen füllen möchte. Der dich zerstören möchte. Und dem wir leider zu oft glauben. Gott schafft Himmel und Erde und er schafft ein Paradies. In dem Paradies gab es vier Flüsse. Das heißt, das Paradies war relativ groß. Und Gott schuf extrem viele Bäume, tausende von Bäumen mit tausenden Früchten, so dass man jeden Tag einen neuen Smoothie machen konnte, an dem man sich vergnügen durfte. Und er schuf auch zusätzlich einen Baum, einen einzigen. Der Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Und er sagt, ihr dürft von allen Früchten essen, von allen. Nur diesen Baum, esst nicht davon. Und man wünscht sich manchmal bei Adam und Eva, ihr hättet von lauter Bäumen den Wald nicht gesehen und den einen Baum nicht gefunden. Wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva durch den ganzen Wald, den Gott geschaffen hat, umherirrten, um diesen einen Baum zu suchen und zu finden. Ihr könnt euch den Thüringer Wald vorstellen oder den Brandenburger Wald. Sucht mal da einen einzigen Baum. Adam und Eva haben es geschafft, den Baum der Erkenntnis zu suchen und zu finden. Und man fragt sich, wieso sagt Gott, ihr dürft nicht von diesem Baum essen? Will Gott uns Erkenntnis verbieten? Ja, es gibt so Strömungen, man nennt das auch Gnosis, und ist leider heute noch verbreitet, die sagen, der Gott der Bibel ist eigentlich ein böser Gott, der will uns vor Erkenntnis fernhalten und uns verbieten. Und die Schlange, das ist eigentlich das richtig Gute, die will uns nämlich in die Erkenntnis führen. Das ist eine Lüge. Eine Verdrehtheit. Gott selbst sagt in der Bibel, ich bin die Erkenntnis. Ich bin der Inbegriff aller Erkenntnis. Ich bin der Gott der Erkenntnis. Und ich natürlich möchte die Erkenntnis schenken. Hier bin ich. Ich schenke dich mir. Ich schenke dich mir. Ja, ich schenke mich dir. Ich schenke mich dir. Und ja, ich bin doch hier und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Iss nicht von dem Baum. Nimm das, was ich dir schenken möchte. Erkenntnis in der Bibel ist ein Beziehungsbegriff. Wir wissen das spätestens, wenn wir lesen, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Man muss sich das so vorstellen. Adam, er nahm Band 1 von 10, wo Frauen verstehen, las das durch, las dann die anderen 9 Bände auch noch durch, hat sie auswendig gelernt, hat eine Feldstudie gemacht über Eva, verfolgte sie und dann wurde sie schwanger und es kam ein Kind zur Welt. Nein, natürlich nicht. Adam erkannte seine Frau. Er hatte Sex mit ihr. Er hat eine intime Beziehung mit ihr aufgebaut und sie wurde schwanger. Wir im Deutschen unterscheiden zwischen Wissen und Kennen. Wenn ich jetzt fragen würde, wer kennt Angela Merkel? Die meisten würden wahrscheinlich aufstrecken. Da muss ich sagen, ja, ihr meint sie zu kennen. Ich habe eine Zeitung von ihr gelesen, habe von ihr gehört. Wer hat Angela Merkel schon mal besucht? Steckt mal die Hand auf. Nein. Ihr wisst über sie Bescheid oder ihr meint vielleicht zu wissen. Ihr wisst ja auch nur das, was ihr gehört habt, vom Hören sagen. Aber ihr kennt sie nicht. Ihr habt sie nicht erkannt. Ihr habt keine Beziehung mit ihr aufgebaut. Erkennen ist viel mehr als nur Wissen. Es ist auch nicht nur Sex. Sondern es ist eine tiefe Beziehung aufbauen mit einer Person. In einer Verbindung aufbauen. Und Gott möchte, dass ihr Erkenntnis habt. Er hat uns geschaffen für Erkenntnis. Und tief in uns drin wissen wir, dass wir Erkenntnis brauchen und wollen. Wir haben eine Sehnsucht nach Erkenntnis. Die Philosophen in der Welt, die wussten das. Es stand über dem Tempel von Apollo, erkenne dich selbst. Und das ist so der Leitspruch der griechischen Philosophie. Erkenne dich selbst. Und die Bibel sagt, nein, erkenne nicht dich selbst, sondern erkenne mich, Gott, dass ich der Herr bin, dass ich dein Gott bin, der es gut mit dir meint. Bau eine Beziehung auf mit mir und nicht mit der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich bin das Gute. Ich bin das Wahre. Ich bin das Schöne. Und wenn du mich erkennst, dann erkennst du das Schöne, das Wahre und das Gute. Von dem Bösen musst du nicht Bescheid wissen. Mit dem musst du keine Beziehung aufbauen. Das willst du gar nicht haben. Lass die Finger davon. Ja, wir müssen das so vorstellen. Der grüne Punkt, das ist Gott. Und Gott sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Fülle vom Leben. Ich bin Liebe, ich bin Gerechtigkeit, ich bin Frieden, ich bin Freude. Ich bin das Paradies. Ich bin alles, was du brauchst. Und ich schaffe dich und setze dich in das Paradies hinein, wo ich bin. In diesem Paradies geht Gott spazieren und hat Gemeinschaft mit dir. Er besucht dich. Er redet mit dir, er hat Zeit mit dir, er verbringt Zeit mit dir und er beschenkt dich in dem Paradies, erfüllt dich. Wenn du die Beziehung mit Gott verlässt und eine Beziehung aufbaust mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wenn du eine Beziehung aufbaust mit dem Bösen, dann verlässt du das Leben, dann musst du sterben. Dann verlässt du die Liebe und gehst in die Lieblosigkeit. Dann verlässt du das Paradies und gehst in das Chaos. Das ist eine logische Konsequenz. Leider wurden Adam und Eva versucht von dem Versucher. Und der Versucher, der ist ganz tricky. Er möchte uns von dem Gott wegbringen. Es ist ganz spannend. Man kann in dem Kapitel 3 ein bisschen dem nachgehen und rausfinden, was macht der Teufel eigentlich mit uns? Wie macht er das? Im Vers 1 sagt er, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Er stellt Gottes Wort in Frage. Steht das wirklich in der Bibel? Stimmt das wirklich? Ist es noch zeitgemäß? Ist es noch richtig? Oder galt das nur damals? Und heute nicht mehr? Matthäus hat vielleicht Gott falsch verstanden. Hat ich alles begriffen von Jesus? Vielleicht muss ich, weiß ich es besser. Mit dem heutigen Wissensstand können wir die Bibel viel besser verstehen und wissen, dass nicht alles wahr ist. Hat Gott wirklich gesagt? Gott ist doch Liebe. Da muss ich mein Liebesverständnis hineinprojizieren und sagen, wenn Gott Liebe ist, dann stimmt das und das und das und das alles nicht. Nein, wenn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, sagt es nicht nur etwas darüber aus, wie Gott ist, sondern es sagt auch etwas darüber aus, wie die Liebe ist. Was echte Liebe ist, was wahre Liebe ist. So wie Gott ist, so wie Gott sich ganz offenbart in der ganzen Schrift. Und dann mischt er Wahrheit mit Lüge. Zuerst stellt es in Frage, bringt Zweifel auf. Und dann mischt er Wahrheit mit Lüge und sagt, ihr dürft keine Frucht essen? Was ist das für ein Gott, der ein Riesenparadies schafft mit tausend von Bäumen, mit tausend von Früchten und sagt, ihr dürft keine Frucht essen? Was für ein Spielverderber. Nein. Diese Lüge durchschaut Eva noch und sagt, natürlich, wir dürfen von jeder Frucht essen, aber diese Lüge hat Eva schon ein bisschen verwirrt, weil sie sagt, nur von der einen Frucht dürfen wir nicht essen. Ja, wir dürfen sie nicht mal berühren. Gott hat nichts von berühren gesagt. Nichts von berühren. Nur essen dürfte sie nicht. Eva geht der Schlange auf den Leim. Sie nimmt die verdrehte Wahrheit an und verdreht die Wahrheit, die Gott gesagt hat. Und dann wird der Teufel ganz dreist. Er sagt ganz klar eine Lüge und bringt noch eine Wahrheit hinterher, damit es glaubwürdig wird. Er sagt, ihr werdet nicht sterben. Und das ist eine knallharte Lüge. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Es stimmt. Es ist wahr. Wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet eine Beziehung aufbauen mit dem Guten und dem Bösen. Das war die Wahrheit. Aber vorher die knallharte Lüge und dann noch die Verlockung, ihr werdet sein wie Gott. Und dann sah Eva, ja, wir werden klug werden. Wir werden klug werden. Wir werden Wissen uns aneignen. Wir werden ein Internet aufbauen, wo alles Wissen zu finden ist. Ein Wikipedia, wo man nur eine Frage reinschreiben muss. Und wir werden alles wissen. Wir werden alles erforscht haben. Wir werden sein wie Gott. Wir brauchen dann diesen Gott nicht mehr, weil wir alles Wissen haben. Wissen und Kennen ist nicht dasselbe. Wenn wir uns alles Wissen aneignen, dann wissen wir viel, aber haben noch gar nichts erkannt. Wenn wir tausend theologische Bücher lesen, haben wir viel Wissen über Gott, aber noch gar nichts erkannt von Gott. Wir müssen eine Beziehung aufbauen mit diesem Gott. Es reicht nicht nur, Wissen anzueignen. Es reicht nicht nur, vom Hören und Sagen über Gott Bescheid zu wissen. Ich habe mal gehört. Nein, wir müssen uns Zeit nehmen. Es reicht nicht, einfach Jesus zu googeln, sondern wir müssen ins Gespräch kommen mit diesem Jesus. Das Problem von uns Menschen ist, und ist heute sehr aktuell, wir wollen uns Wissen ergreifen. Wir wollen es uns aneignen. Wir wollen es in Besitz nehmen. Wir wollen Erkenntnis ergreifen, so wie Adam und Eva von der Frucht ergriffen haben. Und ich habe hier ein kleines Buch mitgebracht von Antoine de Saint-Exupéry. Sorry, der Name kann den einfach nicht richtig. Der kleine Prinz. Und ist ein Nicht-Christ, der das geschrieben hat. Und der hat etwas ganz Spannendes richtig erkannt. Ist eigentlich ein Kinderbuch, das eigentlich für Erwachsene geschrieben ist. Und er sagt da, die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keinen Kaufladen für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Und das ist wirklich ein Problem, ne? Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr, um Beziehungen aufzubauen. Weder mit Gott, noch mit Freunden. Wir machen alles schnell über Facebook oder über Twitter, statt uns Zeit zu nehmen. Es reicht nicht zu wissen. Wir müssen Beziehung aufbauen. Gott nimmt sich Zeit für dich und er will Zeit mit dir haben. Die ganze Ewigkeit möchte er mit dir verbringen. Er will nicht, dass du schnell die Bibel durchliest und dann Bescheid weißt, sondern er will, dass du jeden Tag eine Bibel liest, mit ihm Gemeinschaft hast. Immer wieder, dass du immer wieder ins Gebet gehst. Es ist kein Muss, sondern eine Freude. Gott freut es und liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und er sucht dich. Mensch, wo bist du? Komm wieder in die Gemeinschaft. Wenn wir die Beziehung mit Gott verlassen, dann verlassen wir die Gemeinschaft. Wir verlassen die Beziehung und er sucht dich. Das Schöne ist, dass Gott es nicht dabei belässt. Wir lesen aus dem ersten Kapitel, aus dem dritten Kapitel, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Die Schlange ist hier ein Sinnbild für den Teufel. Und Gott redet diesen kryptischen Vers. Man versteht ihn nicht ganz. Die Theologen spekulieren, was damit gemeint ist. Aber die ersten Christen, die haben schnell gesagt, da ist ein ganz bestimmter Nachkomme gemeint. Da ist der eine Nachkomme gemeint, der Gott auf die Welt senden wird. Der Gottessohn, der Menschensohn, Jesus Christus, Gott selbst. Und Gott selbst, er verlässt diese Gemeinschaft. Er verlässt das Paradies, den Himmel und geht in die Dunkelheit. Und es heißt, er geht hinein und sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Er sucht und ruft, Mensch, wo bist du? Er geht ans Kreuz von Golgatha, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, um unser Versagen auf sich zu nehmen, um uns zurückzubringen zum Vater. Er möchte dir ein neues Leben schenken. Er möchte dich neu zurückbringen. Lässt du dich von ihm zurückbringen? Es heißt in der Bibel, wenn ein Mensch umkehrt, dann ist es so, wie eine Frau eine Münze verliert, aufräumt, diese Münze findet und sich freut und die Nachbarschaft einlädt, eine Party schmeißt und sagt, hey, ich habe die Münze wieder gefunden. Oder es ist so, wie ein Hirte, der die 99 Schafe zurücklässt, um das eine verlorene Schaf zu suchen und zurückzubringen. Es ist so, wie wenn ich meine verlorene Bibel wiederfinde und mich freue und es teilen muss mit euch. Ihr denkt, das ist nur eine Bibel. Das ist für mich was Besonderes. Und du bist für Gott was Besonderes. Was Wunderbares, was Kostbares. Was der Teufel über dich sagt. Das ist Quatsch. Was Gott über dich sagt, das ist die Wahrheit. Er hat dich geschaffen zu seiner Herrlichkeit. Und er liebt dich. Und er möchte dich zurückbringen. Lässt du dich umkehren von Gott? Kehrst du um? Als Gott sah, dass Adam und Eva eine Dummheit gemacht haben. Was hat sich da Gott wohl dabei gedacht? Wir wissen es nicht, was Gott gedacht hat. Aber wir wissen, was Gott als erstes gesagt hat. Ich hätte wohl gesagt, Mann, was hast du wieder für einen Scheiß gebaut? Warum? Zum Glück bin nicht ich Gott, sondern Gott ist Gott. Und Gott sagt was ganz anderes. Das Erste, was er sagt, ist, wo bist du? Wo bist du? Ich vermisse dich. Ich habe gemerkt, wir haben keine Gemeinschaft mehr. Ich habe gemerkt, da stimmt etwas nicht zwischen uns. Wo bist du? Nicht, du hast Scheiße gebaut. Wir haben Scheiße gebaut in unserem Leben. Wir haben Dummheiten gemacht. Das ist die Wahrheit. Und es wäre auch wahr gewesen, wenn Gott es gesagt hätte. Aber er kommt ganz fürsorglich und sucht, wo bist du? Und dann gibt er uns die Chance, umzukehren. Und er sagt, und was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und leider reagieren wir Menschen oft genauso wie Adam. Und statt zu sagen, was wir gemacht haben, sagen wir nicht. Wir antworten Gott gar nicht. Wir sagen einfach die Umstände. Gott fragt, was hast du gemacht? Und Gott sagt, Eva hat gemacht. Nein, Gott hat gefragt, was hast du gemacht? Eva hat gemacht. Die Frau, die du geschaffen hast und du mir zur Seite gestellt hast, die war schuld. Du bist sogar schuld. Du hast mich in dumme Umstände gesetzt. Meine Eltern, wenn ich mit solchen Versagen aufwachse, dann kann das ja nur so rauskommen mit mir. Wenn ich in so einer Welt aufwachse, wo voller Zerstörung ist, dann kann ich ja nur auch zerstören. Mag sein, dass die Umstände schwierig waren in deinem Leben und sind, aber du entscheidest, ob du von der Frucht nimmst, ob du ergreifen möchtest, ob du dir was nehmen möchtest, was nicht dir gehört. Und dann geht er zu Eva und Eva macht das genau Gleiche. Die Schlange, die du geschaffen hast, die du geschaffen hast. Ja. Und da ist Gott immer noch barmherzig mit uns. Immer noch barmherzig und sucht immer noch, komm zurück. Komm zurück. Adam und Eva, sie haben sich versteckt vor Gott. Sie haben sich geschämt. Aber statt einfach die Schuld zu Gott zu bringen und zu sagen, ich habe versagt, verstecken sie sich und bringen Ausreden. Und der Evangelist Billy Sunday, der hat gesagt, eine Ausrede ist die Hülle von etwas, das mit Lüge gefüllt ist. Von einer Erklärung, die mit Lüge gefüllt ist. Und wir bringen Ausreden in unserem Leben. Und wir verstricken uns in noch mehr Sünde. Und ich habe das kürzlich erlebt und es ist mir auch etwas peinlich. Deswegen erzähle ich es nicht so im Detail, sondern nur so abstrakt. Aber ihr könnt das vielleicht nachvollziehen. Ich habe da einfach, war ich im Gespräch mit jemandem, der wollte ziemlich viel wissen. Und ich habe so gedacht, wieso willst du alles wissen? Und dann habe ich was gesagt wo nicht ganz wahr war, ne? Und es ist auch nicht so schlimm, weil das hat ihn auch gar nicht zu interessieren und ich kenne den auch nicht wirklich, ne? Und dann ging das weiter und dann baute er auf dem auf und ich habe gedacht, Scheiße. Und dann hat er das immer so mehr verstrickt und am Abend kam ich nach Hause und habe so gedacht, mein Mensch, du bist Pastor und dir passiert das immer noch. Und es ist so peinlich, weil es ist so, ich habe gedacht, und ich habe im Gespräch auch gedacht, Mensch, und er hat es mitbekommen, dass ich Pastor bin und ich kann ihm nicht davon sagen, ich habe da was Dummes gesagt, das stimmt gar nicht so, sondern das ist eher so und so. Und aber stattdessen habe ich mich geschämt und mich nicht noch mehr Sünde verstrickt. Ich habe es noch schlimmer gemacht, verschlimmbessert, sagt man bei uns. In Scham verschlimmbessern wir die Dinge. Und es wäre so viel besser, wenn wir einfach zugeben würden, ich habe einfach Scheiße gebaut. Ich will zurück zu dir, Jesus. Ich will zurück zu dir. Du bist der gute Hirte, der gekommen ist, um sein Leben zu geben für uns verlorene Schafe. Du bist der einzig wahre Gott. Du meinst es gut mit mir. Du willst mich zurückbringen in die Beziehung mit dir. Ich will umkehren. Ja, Gott will, dass wir Erkenntnis haben, aber er will nicht, dass wir Wissen über ihn haben, sondern Beziehung mit ihm. Ich schließe mit einem Vers aus Jeremia 31, Vers 34. Da heißt es, niemand muss noch seine Freunde belehren und ihm sagen und seinen Bruder ermahnen und ihm sagen, erkenne den Herrn. Lerne den Herr kennen. Denn alle werden mich kennenlernen, alle, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünde vergeben und nicht mehr an ihren bösen Taten denken. Wenn wir zum Kreuz kommen, Vergebung empfangen, dann dürfen wir Gott noch mehr kennenlernen. Und ich freue mich, dass wir heute Abendmahl feiern dürfen, weil Abendmahl nicht nur Wissen vermittelt und uns in Erinnerung ruft, was Gott für uns gemacht hat, sondern weil wir da leibhaftig erfahren dürfen, dass Gott uns was schenkt, dass Gott uns sein Leib, das Brot des Lebens schenkt. Wir dürfen an den Tisch kommen, einfach um zu empfangen. Wir müssen nicht ergreifen, wir dürfen empfangen. Wir müssen uns nicht nehmen, sondern wir dürfen empfangen. Und Gott will dich beschenken. Gott hat eine Welt geschaffen für dich. Lasst uns nicht ergreifen. Lasst uns nicht Menschen nehmen, die uns nicht gehören, sondern lasst uns beschenken. Lasst uns Zeit nehmen für die Menschen. Wir wollen uns nicht selber rechtfertigen, sondern wir wollen Rechtfertigung empfangen. Das Problem bei uns ist, wir verstehen manchmal Gnade falsch. Wir denken, Gott sagt, deine Sünde ist okay. Und wir rechtfertigen die Sünde. Aber nein, Gott sagt, deine Sünde ist nicht okay. Sie ist so schlimm, dass ich selber ans Kreuz gehe dafür. Ich rechtfertige dich als Person. Und deine Sünde hat Konsequenzen, die du auch tragen musst. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Sie mussten mit Mühe die Erde bebauen. Es gibt Konsequenzen. Wenn wir dumme Sachen machen, dann müssen wir das in Ordnung bringen. Oder manchmal müssen wir unser Leben lang von den Folgen leben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott alles neu macht. Aber er rechtfertigt dich und sagt, die Sünde ist vergessen. Du bist ein neuer Mensch. Er beschenkt dich mit einer neuen Kreatur, einer neuen Schöpfung. Lasst uns Verantwortung übernehmen, auch für die dummen Sachen, die wir gemacht haben, statt uns zu verstecken. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen der Stille und dann wollen wir auch bewusst im Abendmahl vors Kreuz gehen und neu empfangen. Neu zu Gott kommen und uns suchen und finden lassen. Neu in diese Beziehung kommen. Ich schließe noch mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns über alles liebst. Dass du dein Liebstes gegeben hast, Jesus Christus, für uns. Dass wir umkehren dürfen und wir wollen umkehren. Auch wenn es uns peinlich ist. Mir ist es auch oft peinlich, Herr. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Und ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und ich weiß, dass du dich freust, wenn ich zurückkomme in deine Beziehung. Und ich weiß, dass du mich beschenken möchtest. Ich will nicht mehr nehmen, Herr. Hilf mir dabei. Hilf uns dabei, Herr.